Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu 90 Plus On Air auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Julius Eid und bei mir ist ein weiterer Redakteur von 90 Plus, nämlich Manuel Behlert. Hallo Manu.
Servus.
Und wir beiden wollen heute mal auf die Spiele mit deutscher Beteiligung in der Champions League zurückblicken. Das sind ja vier an der Zahl. Einmal Atletico gegen Leverkusen gab es am Dienstag schon. Gestern gab es das Spiel Inter Mailand gegen Borussia Dortmund. Auch am Dienstag dann eben das Spiel Olympiakos Piräus gegen Bayern. Und als einziges deutsches Team zu Hause durfte Rasenball Leipzig antreten, und zwar gegen Zenit St. Petersburg. Das sind die vier Spiele, über die wir sprechen wollen. Was wir machen wollen, ist, glaube ich, sehr einfach zu verstehen gewesen. Das bedarf keiner weiteren Erklärung. Und deswegen können wir eigentlich auch direkt einsteigen, Manu, mit dem ersten Spiel. Atletico gegen Leverkusen, ein zähes Spiel, in dem Leverkusen trotz ja ordentlichen Auftreten und Kontrolle gegen ein nicht so starkes Atletico am Ende mal wieder, muss man sagen, nichts mitgenommen hat.
Ja, das zieht sich so ein bisschen durch die Saison von Leverkusen, finde ich, dass da einfach die Konstanz fehlt. In vielen Spielen haben sie relativ viel Ballbesitz, ohne dass das jetzt sehr zielführend ist. Da werden wir im nächsten Spiel auch noch dazu kommen, wie das so mit viel Ballbesitz ist, der nicht zielführend ist. Ich fand Leverkusen zu Beginn des Spiels eigentlich ganz gut, weil man da es erstmal geschafft hat, Atletico vom eigenen Tor wegzuhalten. Atletico hat aber auch tatsächlich nicht so den Eindruck gemacht, als würden sie jetzt unfassbar offensiv spielen wollen. Sie haben wieder mit vier zentralen Mittelfeldspielern angefangen, nominell. Und es war schon so, dass das wirklich schwer anzusehen war über weite Strecken in der ersten Halbzeit. Ja, Leverkusen hatte sich gedacht, gegen das Atletico-Mittelfeld, das sehr kompakt ist, selbst mit einem massiven Mittelfeld dagegen zu halten. Es hat, wie gesagt, gegen den Ball ganz gut funktioniert. Mit dem Ball war das aber wirklich schwach. Kai Havertz tut einem im Moment relativ leid, weil wenn man sieht, wie er tatsächlich sehr, sehr viel läuft und sich bemüht, aber da niemand ist, mit dem man da irgendwie kombinieren kann und jemand fehlt neben ihm, der eine Idee hat, obwohl man mit Bellarabi und Amiri eigentlich Spieler auf dem Platz hätte, die dafür prädestiniert sind, ist das schon ein bisschen schade. Auch Volland konnte man überhaupt nicht ins Spiel bekommen. Dieses Tempo, was Leverkusen dann auch über die Außenbahnen hatte, kam überhaupt nicht zum Einsatz, weil Atletico einfach gar nicht die Lücken anbietet, wo diese schnellen Spieler reinstoßen könnten. Insofern fehlte Leverkusen dann auch die Idee. Dann wurde ein bisschen, meiner Meinung nach, auch ein bisschen zu wenig probiert, was so Distanzschüsse angeht. War insgesamt relativ wenig Torgefahr, auch wenn Atletico gleichermaßen jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt hat. Ich kann mich an eine ganz gute Chance von Lemar erinnern, wo Radetzky den Ball noch über die Latte lenkt, aber so überragend war das auch nicht. Das ist typisch Atletico in dieser Saison. Auch in der Liga ist das häufig viel Stückwerk. Gewinnen knapp, wenn sie überhaupt gewinnen. Haben wir in der zweiten Halbzeit aber dann ein bisschen reagiert, wurden ein bisschen aktiver, haben dann relativ häufig das Spiel auch verlagert. Leverkusen wollte es in Ballnähe ziemlich eng machen. Das hat auch in Ballnähe funktioniert, aber eben gerade beim 1:0 für Atletico kam der Seitenwechsel dann sehr, sehr schnell und war sehr gut gespielt. Und Renan Lodi, der bisher wirklich sehr guten Eindruck macht, der Linksverteidiger, hat dann auch eine sehr gute Flanke geschlagen und in der Mitte war Morata dann einfach einen Schritt schneller als die Leverkusener Verteidiger, hat es 1:0 eingeköpft und danach war nicht mehr viel los. Also damit ist das Spiel eigentlich relativ schnell erklärt. Atletico hat es dann über die Zeit gebracht. Leverkusen hat keine Mittel gefunden, um da nochmal irgendwie eine Schlussoffensive zu starten. Das ist gegen Atletico natürlich besonders schwierig, aber Atletico war in dieser Saison auch nicht in jedem Spiel hundertprozentig sattelfest. Von daher wäre für Leverkusen mehr drin gewesen, denke ich, wenn sie einen guten Tag und einen guten, überhaupt eine gute Form hätten. Das haben sie nicht, jetzt haben sie 0 Punkte und das aus 3 Spielen, das ist ja eher mittelgut. Und die einzige Möglichkeit, die Leverkusen jetzt eigentlich noch hat, ist den direkten Vergleich gegen Lok Moskau gewinnen und hoffen, dass sie irgendwie Dritter werden, weil weiter nach oben wird nichts mehr gehen. Atletico und Juventus werden das machen in dieser Gruppe. Und Leverkusen muss jetzt versuchen, vielleicht in 2 Wochen sind die Rückspiele, ne? Ja, da einen Bonuspunkt gegen Atletico rauszuholen, vielleicht, der dann im Endeffekt vielleicht im Kampf um Platz 3 noch was Hilfreiches ergibt, aber ansonsten geht da nichts mehr.
Ansonsten geht da nichts mehr. Wie würdest du es denn jetzt einschätzen? Du hast es angesprochen, es zieht sich so ein bisschen durch die Saison. Eigentlich ja auch Bosch-Fußball schon zumindest im offensiven Bereich immer sehr ansehnlich. Jetzt hapert es auch seit längerem in der Offensive. Defensiv ist man einfach immer gut für diese Anfälligkeiten. Glaubst du denn daran, dass Leverkusen den 3. Platz erreicht? Oder ist das tatsächlich das ganz blamable Ausscheiden jetzt schon?
Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie den 3. Platz erreichen im Moment, weil sie haben auch zu Hause gegen Moskau so viele einfache Fehler gemacht. Das war schon erheblich. Also klar, gegen den Ball oder defensiv, wo man eigentlich sehr anfällig ist, hat man es gegen Atletico jetzt ganz gut gemacht. Aber das hilft eben halt nicht, nur einen Teilaspekt zu beherrschen, wenn der andere nicht funktioniert. Also im allerbesten Fall hätten sie bei dem Spielverlauf 0-0 mitgenommen. Und das hätte auch Atletico eher weitergeholfen als Leverkusen, weil Atletico dann einfach trotz allem die besseren Chancen im Rückspiel gehabt hätte, den direkten Vergleich dahingehend für sich zu entscheiden, sodass ich jetzt der Meinung bin, vielleicht gibt es am Ende tatsächlich noch ein Entscheidungsspiel gegen Moskau, aber ich glaube im Moment eher nicht dran. Ich glaube eher, dass Leverkusen mit 0 Punkten auch nach dem Rückspiel mit 0 Punkten dasteht und dann den direkten Vergleich am 5. Spieltag gegen Moskau eben nicht gewinnen wird und deswegen auch 4. wird.
Also sehr graue Prognose für Leverkusen. Gestern auch verloren gegen einen Gegner, der durchaus Rang und Namen hat. Das hat der BVB. Das ist das nächste Spiel, was wir besprechen wollen. Bei denen sieht es in der Tabellenkonstellation trotzdem noch nicht ganz so düster aus. Das Spiel hingegen, gerade in der Offensivbewegung der Dortmunder, war schon ja ein Spiel zum Vergessen.
Ja, Offensivbewegung ist vielleicht auch der falsche Begriff, weil bewegt hat sich da fast niemand. Also die ersten Minuten war das so ein ziemliches vor sich hingeplätschere von beiden Mannschaften. Da war nicht viel Tempo drin, da war nicht viel Zug zum Tor drin. Während das bei Inter so zum Plan gehörte, hatte sich Dortmund das schon ein bisschen anders vorgestellt. Also klar, es fehlte Alcacer vorne drin, es fehlte auch Reus, aber dennoch waren trotz allem noch Spieler auf dem Platz, die eigentlich in der Lage sein müssten, ein bisschen was zumindest zu kreieren. Natürlich ist es gegen Inter nicht einfach, das ist eine sehr gute Defensive. Die bauen sehr sicher auf, sodass du im Pressing jetzt nicht so einfach Erfolge feiern kannst. Gleichermaßen habe ich auch nicht viel Pressing gesehen. Also es war häufig so, dass mal einer angelaufen hat beim BVB und dass ansonsten das ganze Pressingverhalten, das ganze Nachrückverhalten ein bisschen statisch, ein bisschen langsam war. Inter hat das recht diszipliniert gemacht, wie gesagt, hat kaum Fehler im Aufbau gemacht und hat dann auf Chancen gewartet. Und die kamen dann als beim 1-0 eben kaum Druck auf De Vrij gemacht wurde, der dann als Innenverteidiger die Möglichkeit hatte, den Ball über die Abwehr der Dortmunder zu chippen. Nico Schulz hat dann auch noch einen Stellungsfehler gehabt, beziehungsweise die Dortmunder spielten dort hinten auf eine Abseitsfalle und Schulz hat das offensichtlich nicht mitbekommen, sodass er das Abseits aufgehoben hat. Bürki kann man da meiner Meinung nach überhaupt keinen Vorwurf machen. Lautaro Martinez hat den Ball noch nicht mal ideal angenommen, hat aber dann gereicht zum 1-0. Und als dann in der Folge auch Dortmund ist bis zur Halbzeit, bis auf so eine Chance von Sancho, die ganz gut war, kaum geschafft hat, irgendwie den ganz großen Druck auszuüben oder mal was Überraschendes zu kreieren, dann war schon klar, dass das sehr, sehr, sehr schwer werden wird. In der zweiten Halbzeit hatte Dortmund schon die ein oder andere Chance, aber so richtig gut war es nicht. Und die Anpassung von Favre, also den ersten Wechsel beispielsweise, als er da Hut gebracht hat, den habe ich jetzt nicht so nachvollziehen können. Ich hätte relativ schnell in der zweiten Halbzeit Akanji rausgenommen. Nicht mal, weil er in diesem Spiel schlecht gespielt hat. Er hatte in den letzten Spielen eine deutlich schlechtere Form gehabt, sondern einfach, weil das der Punkt gewesen wäre, wo ich als erstes dann angesetzt hätte, hätte Hakimi nach hinten gezogen und hätte vorne eben ja Guerrero oder Brun Larsen gebracht, um einfach ein bisschen mehr Schwung zu herzustellen. Aber das hat nicht funktioniert, weil er erstmal Dahoud gebracht hat. Und Dortmund zeigte sich dann in der zweiten Halbzeit auch relativ anfällig für Konter. Inter hat einen ganz jungen Mann gebracht, Esposito, der auf mich einen sehr guten Eindruck gemacht hat, war relativ schnell. Das hat man auch Mats Hummels bemerkt, kurz vor dem Elfmeter, den er verursacht hat, der auch, glaube ich, glasklar ist, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, den Birki dann noch hält. Und da dachte man, vielleicht geht jetzt nochmal ein Ruck durch die Mannschaft, vielleicht kommt es jetzt nochmal zum Aufbäumen, aber ja, kurze Zeit später haben sie dann auch einen nächsten Konter kassiert. Da ist Hummels rausgerückt, hat heute selbst auf Twitter gesagt, dass das vielleicht ein Fehler war, dass er da riskiert hat. Weigel hat sich nach hinten fallen lassen und so hatte dann Inter die Möglichkeit, den Konter gut zu Ende zu spielen. Das war typischer Konterfußball, sehr kontrolliert, sehr diszipliniert und einfach die Fehler genutzt, die Dortmund angeboten hat. Und insofern geht das Ergebnis völlig in Ordnung. Und du bist ja Dortmund-Fan, Lucien Favre sagte nach dem Spiel, das Spiel war gar nicht so schlecht. Ich glaube, das siehst du zumindest auch anders.
Ja, im Großen und Ganzen ist es natürlich ein relativ unbefriedigender Auftritt gewesen. Da kann ich ja direkt auch nochmal auf einen anderen Podcast verweisen. BVB eben hier auf meinem Sportcast haben wir heute auch aufgenommen. Da sprechen wir auch nochmal ausführlicher drüber, warum man nicht unbedingt zufrieden sein sollte mit dem Auftritt. Und ja, also da muss ich dir auf jeden Fall recht geben, sich dann nach so einem Auftritt, der gerade offensiv so farblos war, hinzustellen und das als gute Leistung zu bezeichnen. Das ist schon recht mutig, gerade wenn man weiß, wie die Stimmung auch im Umfeld so langsam steht. Also Dortmund, ja, lass es uns so zusammenfassen, ähnlich wie Bayer dann auch, als wir eben drüber geredet haben, eine Mannschaft, die sich nicht in der besten Form befindet, die Probleme schon länger mitschleppt, sei es in der Offensive oder in der Defensive. Dennoch steht man, ich habe es schon angesprochen, jetzt nicht so schlecht da wie Leverkusen, was die Champions-League-Gruppe angeht. Und auch hier dann zum Abschluss nochmal die Frage, bevor wir zum nächsten Spiel gehen, wie schätzt du da denn die Chancen auf ein Weiterkommen ein? Was ist da deine Meinung?
Ja, also Weiterkommen, es ist ja nichts verloren. Also es war jetzt ein Spiel, das schlecht lief. Ich denke, Dortmund hat weiterhin alle Chancen. Sie müssen sich auf jeden Fall verbessern. Das gilt für alle Wettbewerbe, in denen sie große Ziele haben. Sie müssen mehr Struktur in ihr Spiel bekommen. Sie müssen mehr Tempo reinbekommen. Sie müssen mehr Überraschungsmomente kreieren. Sie müssen im Prinzip einiges ändern im Moment. Jetzt wird Reus im Derby wahrscheinlich wieder dabei sein. So wie ich das mitbekommen habe bei Alcacer, weiß man es nicht. Das ist ja eine langwierige Geschichte und auch eine sehr schwer einzuschätzende Geschichte. Das kann auch ein bisschen länger dauern. Klar ist aber, dass auf jeden Fall irgendwas passieren muss, weil in der Form wird es auch im Rückspiel gegen Inter schwer. Wenn da sich aber was verbessert, sehe ich Dortmund definitiv in der Lage, Inter zu Hause zu schlagen. Gegen Slavia Prag ist es natürlich kein Selbstläufer. Aber die hat man ja erst am letzten Spieltag. In Barcelona, ja gut, ich würde Dortmund da, gerade aufgrund der Tatsache, dass Dortmund eben auch sehr konterstark ist, in guter Verfassung, auch nicht komplett abschreiben. Also ich sehe die Chancen schon relativ gut, dass Dortmund weiterkommt. Da profitieren sie meiner Meinung nach immer noch von dem krassen Ausrutscher von Inter gegen Slavia. Aber ja, natürlich, die Gefahr auszuscheiden ist nach dem Spiel gestern und mit der aktuellen Form natürlich größer geworden.
Größer geworden ist die Gefahr bei den Bayern auf jeden Fall nicht. Man hat nämlich wieder gewonnen gegen Olympiakos Piräus. 3-2 am Ende. Das war punktemäßig sehr gut. Dennoch war man nach dem Spiel fast unzufriedener als die Dortmunder mit ihrem, wenn man sich die Stimmen so anguckt. Es liegt wahrscheinlich auch wieder an 2 kassierten Toren. Man lag auch zurück. Und Bayern wirkte überhaupt nicht übermächtig, hatte das Spiel nicht wirklich unter Kontrolle, war zumindest defensiv wieder sehr anfällig. Dann noch die Verletzung von Lucas Hernandez, der auch das Feld verlassen musste, vielleicht ja auch schon angeschlagen ins Spiel gegangen ist. Man kennt die Posse schon um die Länderspielpause und seinen Einsatz bei Frankreich zuvor. Alles trotz 9 Punkten aus 3 Spielen nicht so rosig, auch das Spiel.
Ja, der Blick auf die Tabelle ist bisher das Einzige, was Bayern in der Champions League so wirklich frohlocken lässt, mal abgesehen von der Chancenauswertung gegen Tottenham. Ja, das Spiel, es war wirklich schwer anzusehen. Also wir sind jetzt bei der dritten deutschen Mannschaft und wir reden das dritte Mal von viel Ballbesitz, aber weniger Trag. Es wurde sehr viel hintenrum gespielt, ohne Strukturen, dann den Ball nach vorne getragen, ohne Ideen, ohne Konzept. Viele Flanken teilweise wieder, Kaum Tempo, auch mal so im Zehnerraum irgendwas Verrücktes gemacht oder was Überraschendes. Das hat man alles nicht gesehen. Piräus hat sich das ein paar Minuten angeguckt und hat dann gemerkt, ja gut, so gut sind die nicht. Und hat dann angefangen nach vorne zu spielen. Bayern hat dann auch das 1-0 kassiert. Und dann gab es die Lebensversicherung Lewandowski, der dann mit dem Doppelpack das Spiel gedreht hat. Auch Tolisso hat noch einen schönen Treffer erzielt, aber insgesamt haben mir wieder sehr, sehr viele Dinge gefehlt. Also es war so, dass auch die Bayern-Spieler nachher wieder sehr frustriert waren. Neuer sagte auch, man muss nicht einen Pass spielen, um den Pass zu spielen, sondern jeder Pass muss auch einen Sinn haben. Und das gibt das Ganze auch sehr gut wieder, denn es wurde sehr oft im Aufbau 4-5 Mal der Ball hin und her gespielt. Und man sah wirklich währenddessen, wie sich im Mittelfeld oder in der Offensive generell kaum einer angeboten hat, kaum Laufweg mal durchgezogen wurde. Das hat natürlich auch zur Folge gehabt, dass es dann Ballverluste gab irgendwann, dass es auch noch hektischere Phasen gab, in denen man sich eben nicht gegen das Pressing von Olympiakos, das ja auch nur situativ gespielt wurde, man sich nicht befreien konnte. Selbst nach dem 3-1 von Tolisso war ich mir noch nicht sicher, dass das Spiel sicher gewonnen wird, weil in den letzten Wochen gegen namhafte Gegner wie Augsburg, Hoffenheim, Paderborn, immer zwei Gegentore kassiert. Und kurz darauf war es dann soweit. Natürlich muss man sagen, dass der Anschlusstreffer von Olympiakos am Ende sehr glücklich gefallen ist. Wenn der nicht abgefälscht wird, passiert überhaupt nichts. Aber trotzdem gab es dann nochmal so ein, zwei Kontersituationen, die Bayern schlecht zu Ende gespielt hat, aber auf der anderen Seite eben auch zwei, drei Situationen, in denen Piräus dann nochmal die Chance hatte, das Tor zu erzielen. Da wurde einmal Podence ganz frei durchlaufen lassen. Also im Endeffekt war das ein Sieg, der natürlich nicht unverdient ist, weil Bayern eben sehr viele Chancen oder einige Chancen auch kreiert hat und insgesamt individuell dem Gegner auch überlegen war, was man auf dem Platz gesehen hat. Aber für eine gute Note reicht das definitiv nicht.
Gut. Entschuldigung, mein Mikrofon war noch stumm geschaltet, aber jetzt bin ich wieder da. Ich hoffe, das müssen wir, glaube ich, auch nicht rausschneiden. So lange war es nicht. Bayern aber im Gegensatz, und da kommen wir dann wieder zu den abschließenden Sätzen, da muss man gar nicht so viel sagen, was zumindest die Gruppenkonstellation angeht. Natürlich kann man nicht mit den Auftritten hundertprozentig zufrieden sein. Das hört man bei dir, glaube ich, auch dann auf jeden Fall raus. Aber um das Weiterkommen muss man sich zumindest überhaupt keine Sorgen machen.
Nee, also das Weiterkommen ist rechnerisch zwar noch nicht durch, aber Bayern wird auch in zwei Wochen zu Hause gegen Piräus höchstwahrscheinlich gewinnen. Dann ist die Sache erledigt und ich bin auch ziemlich sicher, dass Bayern Gruppensieger wird, weil Bayern auch gegen Belgrad gewinnen wird und Tottenham, selbst wenn da noch die Chance ist, vielleicht mit dem direkten Vergleich an Bayern vorbeizuziehen, also ein 2-7 noch zu drehen, zahle ich bei der aktuellen Form von Tottenham jetzt auch nicht für sehr wahrscheinlich. Also das wird der Gruppensieg. Und dann kommt es auf den Gegner drauf an, wie es dann weitergehen wird in der Rückrunde. Also mit den strukturellen Problemen, die man jetzt hat, wird es auch in dieser Saison frühes ausgeben, denke ich.
Kommt natürlich auch so ein bisschen auf das Losglück an, würde ich behaupten, wenn man dann weitergeht. Aber Bayern auf jeden Fall der Verein, über den wir geredet haben, bei dem das Weiterkommen am sichersten ist und auch sicherer als bei RB Leipzig. Die stehen nach dem Sieg über Zenit jetzt gestern zwar an der Spitze ihrer Gruppentabelle, trotzdem sind sie noch nicht ganz durch. Und auch gegen Zenit hat man gesehen, dass da vielleicht dann doch die Reife in manchen Teilen fehlt. Dazu die verheerende Chancenverwertung, die sich so langsam aus Hoffenheim auch ins neue Nagelsmann-Team eingeschlichen zu haben scheint. Ja, ein Spiel mit Schatten und Licht, wenn man es mit den Leipzigern hält.
Ja, es war am Anfang wirklich ein bisschen komisch, weil Leipzig wollte sehr, sehr aggressiv spielen, sehr, sehr dominant, sehr, sehr druckvoll, aber da wurden relativ viele Bälle verloren, weil der Ball schlecht angenommen wurde, weil ein Pass vielleicht 2-3 Meter zu kurz oder zu lang gespielt wurde. Das waren so Dinge, die Nagelsmann wirklich rasend gemacht haben. Der hat auch draußen an der Seitenlinie das ein oder andere Mal sehr wild mit den Armen umher gefuchtelt. Also dem hat das überhaupt nicht gefallen. Es waren dann auch 2-3 Situationen da, wo Leipzig dann mit sehr, sehr vielen Spielern nach vorne gegangen ist, um einfach eine numerische Überzahl in Ballnähe zu generieren. Was dann aber eben zum Problem wird, wenn du den Ball andauernd verlierst. Und dann lief 2-3 Mal Asmund im Laufduell nach einem langen Schlag zusammen mit Upamecano in Richtung Leipziger Tor. Das ging natürlich gut, weil Upamecano jetzt auch nicht der schlechteste Verteidiger ist. Aber da hat Zenit schon gemerkt, dass man mit verhältnismäßig wenig Aufwand zu Tormöglichkeiten kommen kann. Wie das 1-0 für Zenit dann fällt, ist natürlich ein bisschen abenteuerlich. Ein Kopfball von Orban, glaube ich, war es, der jetzt eher in die Mitte geklärt wurde. Der nimmt dann Innenverteidiger Rakitski an und schießt ihn dann wirklich technisch perfekt ins rechte untere Eck. Also das war so ein Gegentor, das bekommst du nicht oft. Schon gar nicht von einem Innenverteidiger. Aber das war vielleicht so ein bisschen der Weckruf, den Leipzig dann gebraucht hat, auch wenn es bis zur Halbzeit wirklich immer noch nicht so besonders gut war. Es gab die ein oder andere Chance dann später. Es wurde auch ein bisschen besser technisch. Es gab weniger Unzulänglichkeiten, weniger Ballverluste. In der Halbzeit hat Julian Nagelsmann dann reagiert, hat etwas überraschend Timo Werner rausgenommen. Allerdings ist Werner natürlich der Spieler, der prädestiniert ist, wenn man über Ballverluste oder eben Fehler bei der Ballannahme redet, weil er ist ein sehr effizienter Spieler. Aber eben technisch ist das alles ein bisschen ausbaufähig. In der zweiten Halbzeit hat Leipzig dann auch wirklich strukturierter gespielt, auch was sie gerade gegen Lyon eben nicht geschafft haben, sehr geduldig gespielt in manchen Spielphasen, dass man auch mal nicht sehr, sehr wild aus 17, 18 Metern drauf gebolzt hat, kann man schon fast sagen. Das war nämlich gegen Lyon häufiger der Fall oder einfach blind reingeflankt hat, sondern man hat die Angriffe sehr gut zu Ende gespielt. Leimer hat dann das 1-1 geschossen nach einem sehr schönen Angriff und das 2-1 von Sabitzer, das war unglaublich, also das war eine gewollte Bogenlampe mit dem Außenriss per Halbvolley, also so ein Tor habe ich selten gesehen. Und danach hat Zenit irgendwie nicht mehr den Schlüssel in das Spiel gefunden. Also Leipzig war dann aufmerksamer, hat auch ein bisschen besser abgesichert in der Defensive. Und die Anpassung, die Nagelsmann vorgenommen hat, war ein sehr, sehr gutes. Einzige, was man Leipzig dann in der zweiten Halbzeit vorwerfen kann, ist, dass man die Chancen zum 3-1, wie du eben schon gesagt hast, bei der Chancenverwertung, das war ein Problem, dass man die Chancen zum 3-1 einfach nicht genutzt hat. Aber im Endeffekt ging das Ding ja dann über die Bühne und es war auch über die 90 Minuten gesehen ein sehr verdienter Sieg.
Ein sehr verdienter Sieg, der eben zur Tabellenführung jetzt auch gereicht hat. Dennoch 6 Punkte, Zenit und Lyon mit 4. Durch ist man jetzt auch noch nicht.
Nee, zumal Leipzig auch noch 2 Auswärtsspiele hat. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Das wird auf jeden Fall noch eine sehr, sehr enge Gruppe. Ich denke, das nächste Spiel in St. Petersburg wird sehr, sehr wichtig, weil wenn Leipzig da verliert, dann kann das wieder sehr, sehr eng werden. Ich schätze Leipzig aber jetzt doch relativ reif ein. Also Nagelsmann hat auch dazugelernt, profitierte auch am Anfang von der wirklich guten Defensive, die Leipzig auch in der letzten Saison hatte. Die haben ja wirklich wenige Gegentore kassiert, waren, glaube ich, sogar die beste Defensive der Bundesliga. Ich glaube, wenn er da ein bisschen weniger Risiko geht auswärts und sich ein bisschen mehr auf die Effizienz konzentriert und darauf konzentriert, mit seiner Mannschaft eben die Angriffe so gut zu Ende zu spielen und so strukturiert zu Ende zu spielen, wie sie es dann in der zweiten Halbzeit häufig gemacht haben, dann geht auch in St. Petersburg was. Danach geht es zu Hause gegen Benfica. Wenn man da 4 Punkte holt, bin ich sehr zuversichtlich, dass Leipzig dann auch weiterkommt. Also es sieht auf jeden Fall recht gut aus, aber natürlich in dieser Gruppe, wo 4 Mannschaften drin sind, die individuell jetzt nicht enorm weit voneinander entfernt sind, ist, bis es rechnerisch feststeht, natürlich alles möglich, aber die Chancen stehen auf jeden Fall nicht schlecht.
Und das ist doch eigentlich ein ganz ordentliches Schlusswort aus deutscher Perspektive. Wir haben alle 4 Spiele einmal kurz besprochen, die deutschen Vereine in der Champions League an den vergangenen beiden Tagen gemacht haben. Und hauptverantwortlich war dafür natürlich Manuel Behlert, der sich mit allen Spielen auseinandergesetzt hat. Also erstmal danke, dass du da warst.
Gerne.
Und wie immer auch einen Dank an jeden Zuhörer, der eingeschaltet hat, der es hoffentlich auch weiterhin tun wird. Liebe Grüße raus an die Hörgeräte von mir und von Manu und bis bald.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. B
HSV Beben. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.